ARD.
Hey, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Dani ist in der Sommerpause und deshalb mache ich mich an eine Herausforderung aus meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
Und mir ist gerade was Krasses passiert. Ich bin auf dem Weg zum See und an einem relativ großen Strand sehe ich schon einen Rettungswagen und einen großen Polizeiwagen und dann direkt am Wasser umringten mehrere Rettungskräfte eine Person, die am Boden lag. Die hatte auch so eine Wärmedecke, so eine Isolierdecke über sich. Und ich kann nicht sagen, ob die noch lebt oder tot ist. Ich war auf jeden Fall auch relativ weit weg und ich will jetzt auch nicht gaffen. Aber das war jetzt irgendwie krass, das hier zu sehen. Ich merke, von dieser Situation bin ich erstmal überfordert und laufe so ein bisschen ziellos herum, weg von der Szenerie. Meine Gedanken rasen. Wie geht's dem Menschen? Was ist da passiert? Wie ist die Person in Gefahr geraten? Haben die Einsatzkräfte sie retten können oder einen Ertrunkenen aus dem Wasser gezogen? Dann überwiegt aber doch meine Neugier und ich gehe zurück an den Strand auf zwei Polizisten zu, die gerade per Funk sprechen.
Hat Kopfverletzung, ist unterkühlt und wird gerade mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Ach, es ist schon mal niemand gestorben, das ist gut.
Als Information, der Notarzt ist gleich vor Ort. Sie würden ihn bitte einweisen und dann die Übergabe vorbereiten.
Ja, und je länger ich da stehe und mir das anhöre, desto unwirklicher kommt mir diese ganze Situation vor. Okay, ich bin gerade vorbeigefahren und hab's nur gesehen und war irgendwie so ein bisschen schockiert. Irgendwie Einsatz. Können Sie mich aufklären?
Genau, mein Name ist Sven Philipp, ich bin der Leiter der Polizeifachschule Leipzig und wir führen also mit unseren Auszubildenden heute einen Orientierungsmarsch durch am Kosbudner See und haben also verschiedene Stationen vorbereitet. Die Kollegen müssen also die Station erreichen und haben dann verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Hier in dem Fall einen Ertrinkenden zu retten, der sich also hier im Kosbudner See verirrt hat und wie gesagt dem Ertrinken nahe ist und danach werden Erste-Hilfemaßnahmen durchgeführt.
Okay, das Ganze ist nur eine Übung, alles entspannt. Trotzdem denke ich, so eine Notsituation am Wasser ist jetzt nicht ungewöhnlich. Sie kann prinzipiell jede und jeden treffen. Aber wenn ich jetzt ganz allein am Strand gewesen wäre, wäre ich in der Lage, einer Person zu helfen, ihr das Leben zu retten? Diese Frage möchte ich gerne mit Ja beantworten. Und deshalb gehe ich diese Challenge an. Ich will Rettungsschwimmer werden. 2 Wochen habe ich dafür Zeit. Das reicht eigentlich nicht, um am Ende das Rettungsschwimmabzeichen zu bekommen, aber ich will herausfinden, ob ich überhaupt die nötige Fitness dafür habe. Ich will das Handwerkszeug lernen, um anderen Menschen in Notsituationen im und am Wasser zu helfen. Und ich glaube, das Wissen bringt auch euch was. Denn es ist Sommer, die Badesaison ist in vollem Gange und das bedeutet eben auch Gefahr.
Wasser ist immer unberechenbar.
Das sagt Ute Vogt, Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Jedes Jahr erstellt die DLRG eine Bilanz der vergangenen Saison. Jedes Jahr ertrinken hunderte Menschen. Allein im vergangenen Jahr waren es mindestens 378.
Die Zahlen sind einigermaßen gleich geblieben. Man kann allerdings an den Zahlen schon ablesen, wie auch immer der Sommer war. Also wir haben im vergangenen Jahr gemerkt, dass zum Beispiel der Mai ein Monat war, in dem ja es ganz warm war. Da sind dann auch verhältnismäßig mehr Ertrinkungstote. Also sobald die Sonne stark scheint, merken Sie das auch in den Ertrinkungszahlen. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass die Menschen nicht mehr geübt sind, regelmäßig schwimmen zu gehen, sondern einfach dann schwimmen gehen, wenn die Sonne scheint und dann eben oft ihre Fähigkeiten nicht ausreichen.
Diese Entwicklung sieht man nicht nur bei Erwachsenen, die beginnt schon bei den Jüngsten.
Wir haben ja leider auch die Zahlen zum Beispiel aus den Grundschulen, dass jedes vierte Kind die Grundschule verlässt, ohne ein sicherer Schwimmer zu sein. Und das ist natürlich eine dramatische Zahl. Das setzt sich dann auch fort in die weiteren Jahrgänge. Und wenn ich jetzt in meine Jugend schaue, bei uns war es selbstverständlich, dass an jeder Grundschule auch ein Lehrschwimmbecken dabei war. Und keiner hat die Grundschule verlassen, ohne schwimmen zu können. Und das ist heute leider nicht mehr der Fall, denn viele Schulen haben überhaupt kein Bad mehr in erreichbarer Nähe.
Für mich heißt das, wenn Schwimmen immer weniger selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft, dann ist es doch umso wichtiger, dass es viele Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gibt, die helfen können. Und da will ich dazugehören.
Okay, auf die Plätze!
Ich bin bei einem Rettungsschwimmkurs der Wasserwacht vom Deutschen Roten Kreuz. Das ist neben der DLRG die andere große Wasserrettungsorganisation in Deutschland.
Innerhalb von 2 bis 3 Monaten machen die Teilnehmenden hier das Bronze- oder Silberabzeichen und sind am Ende im besten Fall ausgebildete Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer. Ich stoße mitten im Kurs dazu und will wissen, wie komme ich denn mit meinen Fähigkeiten und meiner Fitness zurecht? Ich fühle mich zwar sicher im Wasser, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche im Schwimmbad meine Bahnen ziehe oder das ganze Jahr über im See schwimme.
Wir werden heute ein bisschen Tauchen üben, weil die Prüfung innerhalb der nächsten 2-3 Wochen ansteht und das meistens das Ding ist, wo die Teilnehmer Probleme haben und da so ein bisschen mit dem Kopf einfach Probleme haben. Deswegen versuchen wir da ganz viele Übungszeit mit reinzuplanen.
Das ist Laura König, ehrenamtliche Ausbilderin bei der Leipziger Wasserwacht.
Und dann werden wir heute Rettungsmittel probieren und die Prüfung machen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir die Befreiungsgriffe noch einführen.
Ich springe also mitten rein ins kalte, naja, eher lauwarme Wasser. Streckentauchen.
Das Tauchen ist daher wichtig, dass wir zum einen das Tieftauchen machen und das natürlich auf eine kurze, tiefe Strecke geht. Und falls man jemandem mal etwas länger entgegentauchen muss, muss man da natürlich auch eine gewisse Weite können.
Tauchen habe ich früher als Kind und Jugendlicher immer am meisten gemocht. Mal schauen, wie ich jetzt abschneide.
Feedback zum Tauchen geben, wie weit ich gekommen.
Ja, das war super. Also dein Fuß hat zwar vorher rausgeguckt, aber du warst schon weit über 25 Meter. Dein Fuß ist ungefähr bei 30 Meter hochgekommen. Also Respekt fürs erste Mal.
Danke. Das heißt, wo stehe ich damit von dem Abzeichen her?
Also du hättest damit ein sicheres Silber. Silber muss mindestens 25 Meter tauchen, aber du hättest Silber sicher. Also auch deine Tauchtechnik war gut. Du bist ein bisschen asynchron in den Beinen, was dich aber nicht verlangsamt. Du hast trotzdem einen starken Beinschlag, was dir wahrscheinlich auch in der Rückenlage sehr entgegenkommt. Das heißt, Silber dürfte drin sein.
Cool, danke.
Nach dem Tauchen bin ich ganz schön aus der Puste, aber mein Ergebnis gibt mir auf jeden Fall Auftrieb. So eine Grundfitness scheint noch in mir zu stecken, auch wenn ich sonst kaum Sport mache. Als nächstes kommen die Rettungsmittel. Im Angebot stehen die berühmte rote Baywatch-Boje, der Rettungsring und so ein Rettungsgurt. Und ich lerne gleich etwas total Wichtiges. Halte unbedingt Abstand zu der verunfallten Person.
Also wenn man jemanden retten muss, sind die ja meistens schon panisch. Ein Mensch, der Todesangst hat, hat bis zu 7-fache seiner Körperkraft. Also schon sehr, sehr viel. Das heißt, bei Kindern wird das schon sehr schwierig, dort rauszukommen.
Das bezeichnet man als Absolutkraft. Unser Körper hat versteckte Kraftressourcen, die wir mit unserem Willen nicht ansteuern können. In Notsituationen werden die aber abgerufen. Dabei wird jede Menge Adrenalin ausgestoßen, unsere Muskeln werden mit Sauerstoff geflutet und wir haben dann einfach Superpower, um unser Überleben zu sichern. Wir sind aber auch im Blindflug, was unsere Empathie angeht.
Und wenn man eben was zwischen sich und dem Verunfallten hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen direkt angreift, wesentlich geringer, als wenn man nichts dabei hat und man nur selber irgendwie dazwischen ist. Und da die Leute meistens nicht mehr klar denken können, geht es da auch ganz, ganz schnell, dass sie einen versuchen runterzudrücken, um sich selber sozusagen an der Luft zu halten, weil sie, naja, eben Luftprobleme unter anderem haben. Genau, und daher sollte man eben immer was mitnehmen.
Das heißt aber, also wenn ich jetzt am Badesee irgendwie bin und beobachte was, dann nehme ich am besten irgendwie einen Stock mit oder so, woran sich die Person dann festhalten kann, damit ich nicht von ihr runtergedrückt werde, oder?
Ja, zum Beispiel, es würde auch ein Handtuch, ein T-Shirt, eine Hose, ein Schal reichen. Also es ist einfach nur wichtig, dass eben irgendwas zwischen dir und dem Verunfallten ist. Das kann alles sein, vom professionellen Rettungsmittel, wie beispielsweise der Boje oder dem Gurtretter, bis hin zu einem T-Shirt oder Handtuch.
Das kommt gleich auf meine Checkliste. So, und dann geht's wieder ins Wasser und ich darf eine Person in Anführungszeichen abschleppen. Mit Hilfe eines Rettungsgurts. In meinem Fall ist das Björn Eckstein, der Bundesbeauftragte fürs Rettungsschwimmen vom Deutschen Roten Kreuz.
Dann kannst du da auch problemlos an mich ranschwimmen und diesen Gurtretter quasi, hier ist Bauch, hier ist Rücken, hier hinten so zusammenklicken. Ja, dann kann ich schon nicht mehr runtergehen, weil das Ding mich super oben hält.
Über meiner Schulter liegt also das Seil vom Rettungsgurt, damit schwimme ich in seine Nähe. Dann soll ich mich bei der verunfallten Person bemerkbar machen. Sowas wie, hallo, ich bin da, um dir zu helfen, alles wird gut. Ich leg dir jetzt den Gurt um den Bauch, bitte bleib ruhig. Dann habe ich ihn quasi am Haken und schwimme in Rückenlage eine halbe Bahn zum anderen Beckenrand.
So, das waren jetzt 25 Meter Schwimmen.
Das war doch schon mal gut.
Das
Ich hatte es irgendwie anstrengender vorgestellt. Also es geht doch wirklich.
Das macht das Rettungsmittel, ne? Weil ich durch dieses Rettungsmittel so viel Auftrieb habe, liegt der Körper nicht mehr so doll im Wasser und du hast es leichter am Schwimmen. Du musst bitte unbedingt aufpassen, immer wenn du einen Patienten transportierst, ist deine Hauptschwimmart in Rückenlage mit Knickspeinschwung, also Brustbeine, mit Knickrücken zum Patienten.
Also das habe ich nämlich gerade gemerkt, dass er sich nämlich nochmal auf einmal an dem Ding gezogen hat und mich dann wegziehen wollte, weil ich einmal kurz nicht hingeguckt habe oder in die andere Richtung geschwommen bist.
Habe ich natürlich gesehen und geguckt, wie du reagierst, aber genau das ist eben die Übung, Umgang mit dem Rettungsmittel und auch so an sich die Übung, wie Rettungsschwimmer sich einfach versuchen, auf den Ernstfall vorzubereiten. In einem echten Ernstfall werden Patienten, die so panisch werden, niemals zielgerichtete Bewegungen machen. Wenn sie wirklich mitten in einem sehr akuten Krampf sind, wo der Sauerstoffmangel so groß ist, dann sind das keine zielgerichteten Bewegungen mehr. Dann krallen die sich an allem fest, was sie irgendwie haben und sind dort verkrampft.
Im Ernstfall müssen die Rettungsschwimmer noch eine ganze Reihe an weiteren Fähigkeiten anwenden können. Zum Beispiel unter Zeitdruck schwimmen, mehrere hundert Meter Brust, in Rückenlage ohne Arme und, echt krass, voll bekleidet. Dann noch tieftauchen und natürlich Personen abtransportieren und an Land bringen. Das alles lernen die Teilnehmenden innerhalb von 8 bis 12 Kurseinheiten. Ich will in meiner Challenge die wichtigsten Elemente davon lernen. Und in ein paar Wochen wird Björn mich dann nochmal mit verschiedenen Prüfungsteilen testen. Um das Helfen am Wasser zu lernen, gibt's neben der körperlichen Fitness und dem Rettungs-Know-how noch einen Bereich, der total wichtig ist.
Also ich würde jetzt erstmal die gelbe Flagge setzen. Das ist Information, dass Baden langsam für Kinder und Ältere gefährlich wird.
Ich bin wieder an einem der Seen rund um Leipzig, diesmal am Nordstrand vom Kulkwitzer See. Neben mir schiebt Thomas Ulrich von der Leipziger DLRG ehrenamtlich seine Schicht am Strand.
Weil wir haben jetzt Wind aus Nord, das ist eine ungünstige Windrichtung. Wir kriegen jetzt langsam so ein bisschen Welle. Und die Leute sollen jetzt nicht mehr so weit rausschwimmen. Deswegen ist das so die erste Information, ey, es könnte was kommen.
Der See ist eine von knapp 2500 Badestellen, die der Verein in ganz Deutschland bewacht. Heute ist der Strand nicht so voll, denn für den Nachmittag ist ein Gewitter angesagt. Und na klar, Wetter ist ein entscheidender Faktor, wenn es um das Thema Sicherheit am Wasser geht.
Bei Gewitter ist halt die Gefahr, plötzlich aufstehender Sturm. Wir haben ganz viel Regen. Wenn man im Wasser ist und einem vom plötzlichen starken Regen überrascht wird, kann das gefährlich sein. Weil man dann Gischt einatmet und das kann zu Panik führen, ist schlecht. Und natürlich Blitzeinschlag. Blitzeinschlag, der muss ja nicht mal direkt treffen. Der reicht schon, wenn er in der Nähe einschlägt, dann kann man da ordentlich was an Strom abbekommen. Und dann, je nachdem, wie nah man dran ist, wird man bewusstlos. Und bewusstlos im Wasser heißt sofort ertrinken.
Die DLRG hat hier einen Aussichtsturm und von da oben hat Thomas einen ziemlich guten Blick auf das Geschehen. Und ich will jetzt wissen, was sind denn die Dinge, auf die ich am Strand besonders achten sollte?
Also prinzipiell sind Kinder so die gefährdeste Gruppe. Ne? Also Kinder sind meistens im vorderen Bereich. Das heißt, jedes Kind, das man anguckt und das ist weiter draußen, ist schon mal gefährdet. Ne? Dann guckst du dir ganz genau an, wie sind die Schwimmfähigkeiten? Wie weit guckt denn der Kopf aus dem Wasser raus? Welche Schwimmhilfen hat das Kind? Wir haben schon oft Kinder gehabt, die haben zum Beispiel Schwimmärmelchen. Das sind dann kleine 3-4-jährige Kinder alleine, schwimmen dann schon so bis dorthin, wo sie nicht mehr paddeln, wo sie nicht mehr schwimmen können, nicht mehr stehen können. Und aus Schwimmärmeln, schwupps, rutscht man schnell mal raus. Also Kinder ist halt so 20%, ungefähr 20% der Kinder, die sterben, sind durch Ertrinkung. Also Ertrinkung bei Kindern ist eines der Hauptdinge, auf die man achten muss, was einfach elementar wichtig ist.
Auch während unseres Gesprächs schaut Thomas immer wieder auf den Strand und die Badegäste und scannt die Umgebung so richtig.
Du musst schon vorher die Leute beobachten. Was sind das für Menschen? Sehen die so aus, als könnten sie schwimmen? Wie sieht denn der Schwimmstil aus? Und dann ist das A und das O, dass du vorher, ich sage es mal als Rettungsschwimmer, schon vorher die Leute so ein bisschen einschätzt und wer wäre denn unter Umständen gefährdet.
Und dieses präventive Beobachten hat viel damit zu tun, dass Ertrinken ganz anders aussieht, als ich mir das immer vorgestellt habe.
Also ein ertrinkender Mensch, der winkt nicht. Der hat das Problem, dass er untergeht, dass er vielleicht einen Krampf hat, dass er vielleicht andere körperliche Probleme noch hat, wie vielleicht gerade ältere Menschen haben vielleicht noch durch Panik nochmal einen kleinen Herzinfarkt, könnte sein. Du hast vielleicht noch andere Atemnot. Und da kriegst du es nicht mehr hin zu schreien, weil du hast einfach damit zu tun, dein Gesicht irgendwie über Wasser zu halten. Und das heißt, man hat, wenn man auf das Wasser guckt, ist da jemand, der macht einfach nicht viel. Und da sieht man auch nicht mehr viel. Gerade wenn du so ein bisschen Welle hast und nicht erhöht sitzt, siehst du so ein Gesicht, was da so gerade noch so über dem Wasser guckt, siehst du das dann nicht mehr. Und dann geht's ganz schnell, kommt eine Welle, Wasser geschluckt und dann ist das ganz schnell weg, dieses Gesicht. Und dann siehst du es auf einmal gar nicht mehr. Das ist weg.
Ertrinken gilt als stiller Tod. Und deswegen ist es so wichtig, genau zu schauen, wer wo am Strand ist, wer gerade schwimmt und wie gut er oder sie das kann.
Ich habe jetzt hier was gebastelt. Ich habe jetzt hier einen kleinen Kanister gemacht, einen kleinen Dummy. Den binden wir jetzt hier fest. Den lasse ich dir ab. Das sind hier 2,50 Meter Wassertiefe ungefähr.
Weil es heute so entspannt ist, hat Thomas Zeit, noch eine Übung mit mir zu machen, die auch Teil des Rettungsschwimmerzeichens ist. Tieftauchen und einen Gegenstand hochholen.
Und jetzt lässt er langsam mein Tauchutensil ab. So, ja, das heißt, ich muss erstmal 25 Meter schwimmen und dann das Ding hochtauchen. Und dann am besten mit dem Ding wieder rausschwimmen, beziehungsweise ans Ufer schwimmen.
Oh, es schwimmt weg. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Los geht's.
Das ist tatsächlich nicht so schwer und gelingt mir ganz gut. Der wegschwimmende Kanister zeigt, hier sehr harmlos, aber nochmal die Unwägbarkeiten, die zum Wasser dazugehören. Strömungen, Wellen, Wirbel.
Wir haben häufig auch, selbst bei Gewässern, die man glaubt zu kennen, können sich durch Wind und Wellen auch mal die Bodenbeschaffenheiten verändern.
Ute Vogt ist das nochmal, die Präsidentin der DLRG.
Das können Quellen sein, das können aber auch tatsächlich Verwirbelungen sein unter Wasser oder manchmal ganz einfach unterschiedliche Wärme- und Kälteströme, die dann sich entwickeln oder dass irgendwo ein Widerstand ist, um den herum sich auch ein Wirbel bildet.
Und dann kommen da noch die Gefahren durch Sportgeräte. Davon lasse ich in der Regel die Hände weg. Ute Vogt erzählt aber, dass die DLRG regelmäßig Rettungseinsätze bei Leuten hat, die mit einem Stand-Up-Paddle draußen sind, obwohl sie nicht schwimmen können. Und das ist wiederum ein weiterer Gefahrenpunkt, Selbstüberschätzung. Viele Menschen neigen dazu, ihre Kräfte zu überschätzen und die Gefahren zu unterschätzen. Allen voran die Männer. 80% aller Ertrinkungstoten sind Männer. Wer Rettungsschwimmer wird und Schichten am Strand schiebt, der kann viele entspannte und ruhige Tage am Wasser haben. So wie auch Thomas bei meinem Besuch. Er oder sie kann auch richtig viel Spaß haben. Davon erzählen mir die Rettungsschwimmer auch immer. Es kann aber eben auch gefährliche Situationen geben. Jeder Hilfseinsatz kann zur Gefahr für einen selbst werden. Warum gehen Menschen trotzdem freiwillig dieses Risiko ein?
Ja, das ist eine der großen Fragen. Und das ist aber tatsächlich auch eine Frage, die mich in meinen Forschungen schon lange umtreibt.
Grit Hein, Professorin für translationale soziale Neurowissenschaften an der Uni Würzburg, sucht Antworten auf diese Frage.
Wir sprechen von Motiven von helfendem Verhalten. Das heißt, es gibt viele verschiedene Gründe, weswegen wir helfen können. Und diese Gründe nennen wir dann eben Motive.
Insgesamt 5 Motive gibt es laut der Wissenschaftlerin. Die lerne ich jetzt kennen.
Gut, zum einen dieses Empathiemotiv, dieses Mitgefühl, die Simulation der Situation der anderen Person, die mich dazu veranlasst, spontan zu helfen, also einfach ins Wasser zu springen, vielleicht auch ohne daran zu denken, dass ich mich jetzt selbst nass mache, dass mir selbst was passieren könnte. Wir wissen, dass so ein Motiv eben dasjenige ist, was auch eigentlich am stärksten zu dem sogenannten altruistischen Handeln führt, also auch zu handeln, was dann auch mit Kosten für einen selbst verbunden ist.
Motiv Nummer 2 ist das Kollektivistische.
Vor dem Hintergrund, dass ich sage, oh, da ist gerade zum Beispiel ein Kind ins Wasser gefallen, ich habe selber Kinder oder ich habe Kinder in meinem Familienkreis, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich betrachte sozusagen das Opfer als Teil meiner eigenen Gruppe, meines sozialen Umfelds. Und das ist auch ein sehr starkes Motiv, was hier eine Rolle spielen wird. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Kinder, ja. Also je nachdem, wer das Opfer ist, je nachdem, wer da in Gefahr ist, wird helfen dann stärker sein, wenn ich eine Verbindung zu dieser Person herstellen kann.
Nummer 3 ist die Wechselseitigkeit. Wenn ich dir jetzt helfe, hilfst du mir vielleicht auch bald. Auch purer Egoismus, Nummer 4, kann ein Antreiber zum Helfen sein.
Das kann so sein, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt diesen Mensch rette, dann bringt mir das Anerkennung. Vielleicht komme ich in die Zeitung, vielleicht zahlen mir die Angehörigen auch eine Belohnung. Das ist ein Motiv, was, sagen wir mal, so ein bisschen natürlich schal angesehen wird, was so nach außen auch selten kommuniziert wird, was aber bei Helfen sicherlich auch eine Rolle spielen kann. Ja.
Und dann gibt es Nummer 5, das Motiv der sozialen Norm. Die gesellschaftliche Erwartung, dass sich das Helfen so gehört, motiviert dazu, aktiv zu werden. Bei uns ist es sogar im Gesetz verankert, Paragraph 323c im Strafgesetzbuch, unterlassene Hilfeleistung. Darauf drohen Geld- oder Freiheitsstrafen. Alle diese Motive wirken je nach Situation und Person unterschiedlich stark darauf ein, ob und wie man hilft. Aber wie sieht Helfen am Wasser genau aus? Als erstes sollte man immer um Hilfe rufen und andere Leute einbeziehen. Als zweites den Notarzt rufen und dann je nach Können selbst bei der Rettung aktiv werden. Und das lässt sich trainieren.
Du darfst jetzt auf der Bahn 7 schwimmen.
Auf der Bahn 7.
Die Gruppe ist gleich fertig. Dann hast du eine gesamte Bahn nur für dich.
Wunderbar.
Es ist Zeit für mein Finale mit Rettungsschwimmer Björn Eckstein und den diversen Prüfungen.
Auftrag ist 300 Meter Schwimmen in Kleidung in maximal 12 Minuten. Für das deutsche Rettungsschwimmerzeichen in Silber.
Ja, in voller Montur schwimmen. Das fühlt sich definitiv merkwürdig an. Und am Ende spüre ich es in den Armen und Beinen, dass da viel Widerstand im Wasser ist und meine Kraft ein bisschen nachlässt. Aber wenn es mal nicht anders geht, eben in einer Notsituation, dann kriegt man das schon hin, denke ich.
Sehr schön.
Darf man auch mal kurz aus der Puste sein, oder?
Ja, da darf man auf jeden Fall auch mal aus der Puste sein. Das waren jetzt 8 Minuten 17. Also du hattest noch ganz viel Zeit.
Ja. Nächstes Mal mache ich ein bisschen entspannter.
Ja, genau. Richtig.
Okay. Als nächstes muss ich Björn 50 Meter abtransportieren. Ich bin dabei in voller Kleidung und schwimme, ohne die Arme zu nutzen, rückwärts, weil ich ihn mit meinen Armen halte. Das soll eine Situation simulieren, wo ich doch mal kein Rettungsmittel zur Hand habe. Ja, und das ist wirklich anstrengend, aber auch das schaffe ich in der vorgegebenen Zeit.
So, was kommt als nächstes?
Letzte Prüfung, die wir heute machen, ist die kombinierte Übung. Da werden alle Teile aus dem Rettungsschwimmen zusammengebaut in eine große Abschlussprüfung. Das sind 25 Meter Anschwimmen, Abtauchen, 5 Kilo Tauchring zeigen. Den lassen wir dann wieder fallen. Dann wirst du angegriffen, musst dich befreien, also ein Befreiungsgriff. Transportierst den Angreifer oder die Angreiferin wieder zurück, so wie wir das gerade eben gemacht haben, mit einem Fesselschleppgriff. Rausholen über den Beckenrand und dann ist es 3 Minuten Herz-Lungen-Wiederbelebung an der Puppe.
Lasst uns noch mal kurz rausgehen aus der Schwimmhalle und der Prüfungssituation. Denn solche Fähigkeiten zu lernen und sie dann auch anzuwenden, das ist nicht ohne. Und das muss echt nicht jede oder jeder machen. Da geht es auch um die Einschätzung des eigenen Könnens. Wenn ich schwimmen kann, muss ich nicht ins Wasser stürzen, ist ja klar. Aber andere Leute um Hilfe bitten oder den Notarzt kontaktieren. Auf jeden Fall die Angst oder innere Lähmung überwinden.
Psychologisch kann man das, was Sie beschreiben, auch gut erklären. Ne? Das nennt sich Bystander-Effekt. Also das in dem Moment, wenn ich mich in einer Traube von Leuten befinde, wird sozusagen die Verantwortung verteilt. Das heißt, am Ende fühlt sich überhaupt niemand mehr verantwortlich.
Grit Hein nochmal, die Neurowissenschaftlerin und Psychologin von der Uni Würzburg.
Das ist natürlich schlecht für denjenigen, der wirklich Hilfe benötigt, weil 10 Leute stehen rum, keiner hilft. Und das sollte auf alle Fälle durchbrochen werden und es kann durch eine einzelne Person durchbrochen werden. Und in dem Moment, genau, wenn sich einfach jemand zuständig fühlt und die Verantwortung bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen und sagt so, ich rufe jetzt die Notrufnummer und ich weiß, die kommen zu spät, also ich springe jetzt einfach selber ins Wasser. Das hat häufig auch den Effekt, dass dann andere nachziehen. Und man kann zeigen, dass wirklich, wenn einer die Verantwortung übernimmt, wenn einer da sozusagen die Leitung in dieser Situation übernimmt, dass das auch einen sehr positiven Effekt auf alle anderen hat im Normalfall. Insofern ist das sehr anzuraten, ja.
Und das Tolle ist, wer Empathie zeigt und in Notsituationen hilft, der steckt damit andere an.
Ja, genau. Wir haben uns angeschaut, ob und wie Empathie gelernt werden kann. Wir haben uns das zum einen in so einem Gruppenkontext angeschaut und wir sehen, dass schon wenige positive Erfahrungen mit einem Fremdgruppenmitglied die Empathie gegenüber der gesamten Fremdgruppe steigern können und dass das auch tatsächlich ein Lernvorgang ist. In anderen Studien haben wir uns dann angeschaut, ob man von empathischen Reaktionen anderer lernt, also ob beobachtete Empathie die eigene Empathie steigern oder eben auch senken kann. Und auch das hat sich bestätigt. Also selbst im Erwachsenenalter können wir zeigen, dass Personen, die von empathischen Menschen umgeben sind, also die empathische Rollenvorbilder haben, über die Zeit hinweg ihre empathischen Reaktionen unter anderem auch im Hirn steigern.
Tja, und je mehr Kompetenzen eine Person hat, desto eher kann sie in einer Notsituation die Initiative ergreifen. Das finde ich richtig gut. Das ist doch ein echter Mutmacher.
Also es ist auf alle Fälle so, wenn ich kompetent und fähig bin, mich kompetent und fähig fühle, dieser Person im Badesee zu helfen, wenn ich selbst gut schwimmen kann, wenn ich vielleicht eine Rettungsschwimmerausbildung habe, dann wird das absolut die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich tatsächlich die Person rette.
Bei meiner Prüfung bin ich schon mittendrin im Rettungsprozess. Die kombinierte Übung, die jetzt mein ganzes Wissen und Können abverlangt. Ich schwimme,
direkt unter dir.
Tauche nach einem Gegenstand, halte den in die Luft,
jawohl.
Werde von Björn angegriffen. Er simuliert hier eine verunfallte Person in Panik, die einfach nur über Wasser bleiben will und sich an mich klammert.
Ja, du hast die Falle schon gedreht, dreh dich mal da lang.
Ich befreie mich, indem ich mich unter Wasser aus der Umklammerung rauswinde,
jawohl.
Schlucke etwas Wasser, muss husten.
So, einmal geschluckt.
Dann geht's aber wieder.
Okay, also Achsel schleppt. Genau, einfach nur die Achseln richtig reingreifen und los geht's.
Und danach schleppe ich Björn an den Beckenrand und versuche ihn hochzuziehen. Das ist dann nochmal ein Ablauf von mehreren Handgriffen, bei denen ich darauf achten muss, dass sich der Verunfallte nicht doch befreit und wieder angreift. Nach nur einmal Trockenübung sind diese Handgriffe echt kompliziert und ich muss tatsächlich nochmal komplett neu anfangen mit der kombinierten Übung, weil ich es verbasel. Beim zweiten Mal klappt's aber und dann kommen 3 Minuten Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Und ran an die Puppe.
Teil der Prüfung ist es jetzt auch nochmal, andere zu Hilfe zu rufen.
Hilfe! Hilfe!
Dann prüfe ich die Vitalfunktion. 10 Sekunden lang hören, ob die Person atmet.
8, 9, 10. Tut sich nichts.
Nun organisiere ich einen Notarzt, zum Beispiel über die herbeigeeilten Helfer, die ich gerufen habe. Idealerweise hat man das schon gemacht, bevor man ins Wasser gegangen ist. Als nächstes 5-mal Mund-zu-Mund-Beatmung. Wichtig dabei, den Kopf etwas überstrecken, um die Atemwege frei zu machen. Und dann folgen Herzmassage und Beatmung im 30-zu-2-Verhältnis. 30-mal Herz drücken, 2-mal beatmen. So lange, bis der Notarzt kommt, beziehungsweise in meinem Fall die Prüfung vorbei ist.
Und jetzt würde der Rettungsdienst kommen. Okay, ja, jetzt merke ich schon auch ein bisschen, jetzt reicht das fürs Erste. Aber das waren jetzt ziemlich genau 50 Minuten Wasserzeit, die wir hatten. Wir haben 3 Prüfungen durchgeschwommen. Bei der einen hatte ich keine Sachen an. Ne, das wäre dann nochmal ein bisschen intensiver. Die Kombinierung müsstest du nochmal machen. Die hätte noch nicht gereicht, weil das Wegziehen vom Beckenrand noch nicht gut genug war. Das Drehen hat aber schon funktioniert, das Rauswinden hat geklappt, der Befreiungsgriff war super. Ne? Also du merkst, mit ein bisschen Übung kommt man dann doch relativ gut rein in dieses ganze Thema Rettungsschwimmen.
Mist, ey, jetzt habe ich die Prüfung am Ende doch vergeigt.
Jetzt kannst du mir heute wahrscheinlich noch nicht das Rettungsschwimmabzeichen Seewaffe abreichen, oder?
Nee, das kann ich heute nicht. Da würden natürlich noch die Theorieprüfung fehlen, das Erste-Hilfe-Zertifikat, was vorliegen muss, würde fehlen. Und es fehlen auch noch einige Prüfungsteile. Aber was ich gesehen habe in den Stunden, die wir uns jetzt hier in der Schwimmhalle beschäftigt haben, würdest du das locker schaffen und kannst bestimmt auch einschätzen, ob ein normaler Mensch einen Rettungsschwimmer schaffen kann in diesen gerade skizzierten 8 Unterrichtseinheiten in der Schwimmhalle oder auch nicht.
Da würde ich auf jeden Fall das Go geben, dass das machbar ist, ja.
Ja, das ist mein Fazit am Ende dieser Challenge. Mit ein bisschen körperlicher Fitness, den Lerneinheiten im Schwimmkurs und den engagierten Trainerinnen und Trainern kriegt man das hin. Und das Rettungsschwimmabzeichen hole ich mir dann in den nächsten Wochen. Björn traut es mir ja auf jeden Fall zu. Daher würde ich sagen, Challenge geschafft. Ich habe in kurzer Zeit das grundlegende Handwerkszeug gelernt, um Menschen zu helfen. Und ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich selbst mit dem Helfen anfange, auch andere dazu anstiften kann, mitzumachen. Das ist eine richtig tolle Erkenntnis aus der Challenge. Ich hoffe allerdings gar nicht erst in so eine krasse Situation zu kommen.
Es gibt so ein geflügeltes Wort, ein guter Rettungsschwimmer ist ein trockener Rettungsschwimmer. Der arbeitet sehr, sehr viel präventiv, darum lernt er ganz viele Gefahren kennen und warnt die Menschen davor. Und bevor ich ins Wasser springen muss und jemandem helfen muss, schwimmend, kann ich immer noch von Land aus Dinge zu rufen, Dinge zu werfen. Ich kann versuchen, ein Boot zu organisieren, wenn was in der Nähe ist. Und erst wenn das alles nicht geht, dann muss ich ins Wasser gehen als letzte Rückfallebene.
Was ich gelernt habe, will ich ab jetzt anwenden. Ein bisschen präventiv schauen, wenn ich am Strand bin, wer da am und im Wasser ist und wie es denen so geht. Und hey, wenn wir das alle ein bisschen im Blick haben, dann werden wir doch alle sicherer am Badesee oder im Freibad. Wenn ihr mehr zu dem Thema Rettungsschwimmen hören wollt, dann empfehle ich euch eine Folge vom Podcast Unboxing News von Deutschlandfunk Nova über Personalmangel in Schwimmbädern. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Und das war meine Challenge. Danke an Thomas Jähn und Carsten Möbius, die mir bei dieser Folge geholfen haben, und an die DLRG sowie die Leipziger Wasserwacht. Und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Und zum Schluss hat meine Kollegin Dani noch einen kleinen Gruß für euch.
Hi Leute, Grüße aus dem Urlaub. Ich hab Neuigkeiten. Wir wollen euch künftig noch mehr Action bieten, noch mehr Aha-Momente und noch mehr Wissenschaft. Und deshalb schrauben wir gerade so ein bisschen rum an meine Challenge. Dafür nehmen wir uns eine kleine Auszeit. Nach der Sommerpause sind wir dann wieder für euch da, ganz frisch und ganz neu. Abonniert uns am besten, damit wir uns nicht verpassen. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es wird geil. Macht's gut. Tschüss.
Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.